Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Willkommen auf der Buchmesse. Ich habe die große Freude, Ihnen jetzt Alex Behr vorzustellen, deren neuer Roman, brandneu ehrlicherweise, Der zweite Reiter, gerade bei uns im Limes Verlag erschienen ist. Frau Behr wird Sie jetzt nach Wien entführen, in ein Wien, das wir so alle nicht unbedingt kennen. Es ist noch ein bisschen düster. Der Roman spielt kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Wien ist noch in etwas desolatem Zustand, das werden wir wahrscheinlich gleich hören. Und Ihr Ermittler August Emmerich ermittelt zum allerersten Mal. Seien Sie gespannt. Bitte schön, Alex Behr.
Herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank für die Anmoderation. Herzlichen Dank für die Einladung, dass ich heute hier im Forum Literatur sein darf und Ihnen meinen neuen Roman, Der zweite Reiter, vorstellen darf. Wie bereits erwähnt, nehme ich Sie jetzt mit in meine Heimatstadt nach Wien. Und Wien ist gerade, ich glaube, das fünfte oder sechste Mal in Folge zur lebenswertesten Stadt der Welt gewählt worden. Zu Recht, wie man sagen muss. Aber wie wir jetzt gleich hören werden, war es nicht immer so. Vor nicht einmal 100 Jahren war Wien nämlich genau das Gegenteil. Ich glaube, es war eine der am wenigsten lebenswertesten Städte überhaupt. Und fangen wir doch einmal an. Und zwar befinden wir uns jetzt im November 1919, ungefähr ein Jahr nach dem Ende des Ersten Weltkriegs. Rayonsinspektor August Emmerich saß in der Tramway, die von der Wiener Innenstadt in Richtung Hütteldorf fuhr, zog seine Schiebermütze ins Gesicht, verschränkte die Arme vor der Brust und lehnte sich zurück. Er war müde. Kein Wunder. Immerhin war es schon spät und er hatte in der vergangenen Nacht kaum ein Auge zugetan. Die Kinder seiner Lebensgefährtin Luise, die ihren Mann an den Krieg verloren hatte, waren jetzt, da es kaum gelang, die Wohnung ausreichend zu heizen, ständig krank. Sie husteten sich die Lunge aus dem Leib und weinten viel. Drei kleine Menschlein, die sich eine schlechte Zeit ausgesucht hatten, um geboren zu werden. Andererseits, gab es je eine gute Zeit dafür? Er erlaubte seinen schweren Lidern, sich kurz zu senken und genoss die angenehme Temperatur. Seit kurzem war es möglich, die Straßenbahnen durch Strom aus den Oberleitungen zu beheizen und der Schaffner meinte es an diesem Tag besonders gut. Wahrscheinlich wusste er, dass auf die Mehrzahl der Fahrgäste ein kaltes Bett in einer kalten Wohnung wartete. Kohle war rar und Einfeuern ein Luxus, den nur die wenigsten sich leisten konnten. Umso willkommener war diese kurze, warme Auszeit. Emmerich gähnte und lehnte seinen Kopf gegen die Fensterscheibe, hinter der gerade das Casino Baumgarten vorbeizog, das mit seiner prunkvollen Fassade an bessere Zeiten erinnerte. Was die heutige Nacht wohl noch für Überraschungen bereithielt? Er warf einen Blick auf Veit Kolja, jenen Mann, dem er seit mehr als 3 Monaten auf der Spur war und der jetzt 2 Reihen vor ihm saß. Es würde einzig und allein von ihm, Emmerich, abhängen, ob dem Ganoven endlich das Handwerk gelegt werden konnte. Und es sah gut aus. Kolja hatte nämlich einen großen Jutesack auf dem Schoß liegen und Emmerich hoffte, dass er zu einem seiner Lager fuhr. Lebensmittel, Kleidung und Medikamente waren knapp und Kolja war einer von denen, die aus der Not der Menschen Profit schlugen. Er war der Anführer eines Schleichhändlerrings, der an geheimen Orten Vorräte bunkerte und diese gegen Gold, Schmuck und andere Wertgegenstände tauschte. Wenn diese Zeit der Not und Entbehrungen endlich zu Ende war, würde Kolja unsäglich reich sein oder aber, wenn es nach Emmerich ging, im Gefängnis sitzen, im hintersten, dunkelsten, feuchtesten Loch, für immer. Denn was gab es Schäbigeres, als sich an Leid und Elend zu bereichern? In den vergangenen Wochen hatte er alles dran gesetzt, Kolja und seine Männer dingfest zu machen, und nun war er ganz nah dran, das spürte er. Die Sprengung des Schleichhändlerrings stand kurz bevor und damit auch seine Beförderung, wenn nicht irgendetwas den Fall in letzter Minute vermasselte oder besser gesagt irgendjemand. Denn sein neuer Vorgesetzter, Leopold Sander, ein ehemaliger hochdekorierter Offizier der K&K-Armee, der viel Ahnung von Kriegsführung, aber keinen blassen Schimmer von Polizeiarbeit hatte, war auf die glorreiche Idee gekommen, ihm einen Assistenten beizustellen, Ferdinand Winter. Einen Neuling, der seine Ausbildung gerade beendet hatte und mehr Bürde denn Entlastung darstellte. Winter, der neben ihm saß, brachte mit seiner puren Anwesenheit alles in Gefahr. Er verbreitete eine Aura der Nervosität, seine Beine zappelten und seine Finger tippten auf das Holz der Sitzbank, als wollte er einen wirren Morsecode hinaus in die Nacht schicken. Das lenkte die Aufmerksamkeit der anderen Fahrgäste auf ihn. »Sei ruhig«, zischte Emmerich, der sich weigerte, den Grüling zu siezen. Respekt musste man sich erst verdienen. Er warf dem jungen Mann einen bösen Blick zu. Winter hatte große, strahlend blaue Augen, glänzendes blondes Haar, eine makellose Haut und weiche Hände. Er drückte sich stets gewählt aus. Solche wie er waren der Arbeit nicht gewachsen. Solche wie er waren der Zeit nicht gewachsen. Emmerich kannte derartig zarte, feine Burschen wie Winter aus dem Waisenhaus, in dem er seine Kindheit verbracht hatte. Je lieber und unschuldiger sie waren, desto höher standen die Chancen, dass sie nicht überlebten. Und Ferdinand Winter war ganz eindeutig einer von ihnen, einer von den Lieben und Unschuldigen. Soweit er das mitbekommen hatte, war er noch dazu ein verhätschelter Sohn aus einer reichen Wiener Familie, deren Geld nun nichts mehr wert war. Die Inflation holte sich, was der Krieg übrig gelassen hatte, weshalb der Junge sich mit der Realität auseinandersetzen musste. Das war prinzipiell nichts Schlechtes, fand Emmerich, wenn es bloß nicht in seinen Zuständigkeitsbereich gefallen wäre. »Satzberggasse«, kündigte der Schaffner die vorletzte Station an, doch Kolja blieb ungerührt sitzen. Wo wollte der Mistkerl hin? »Beruhige dich endlich«, flüsterte Emmerich, da Winter schon wieder hibbelig wurde. »Wir fahren an den Stadtrand, nicht an die Front.« »Hütteldorf, Bojatigasse«, rief der Schaffner kurze Zeit später. »Endstation, bitte alle aussteigen.« Die verbliebenen Fahrgäste erhoben sich langsam und widerwillig. Die warme Auszeit war vorbei und draußen wartete das Leben. Aus sicherem Abstand folgten sie Kolja, der direkt auf das Gasthaus Prilisauer zusteuerte, was Emmerich entgegenkam, denn er konnte jetzt einen Schnaps vertragen, gut und gerne auch zwei. Doch der Schleichhändler hatte andere Pläne. Kurz vor dem Wirtshaus wandte er sich nach links, lief durch den Ferdinand-Wolf-Park am Halterbach entlang bis zu dessen Mündung in den Wienfluss. Er passierte die Brauhausbrücke und ließ jegliche Zivilisation hinter sich, indem er rechts abbog. »Ist alles in Ordnung? Sie humpeln«, sagte Winter. Emmerich stellte sich taub. »Hier ist ja nur Wald«, hielt Winter dann das Offensichtliche fest, und Emmerich musste sich zurückhalten, um ihm nicht an Ort und Stelle das Maul zu stopfen. »Warte hier«, ordnete er an, nachdem Kolja samt Jutesack über die beschädigte Mauer geklettert war, die sich rund um den sogenannten Leinzer Tiergarten, ein weitläufiges Gebiet im östlichen Teil des Wienerwalds, erstreckte. »Und rühr dich nicht vom Fleck!« Er kam sich mehr wie eine Kinderfrau als ein Rayonsinspektor erster Klasse vor. »Ist ja gut«, setzte Winter an, hielt inne und presste die Lippen aufeinander. Emmerich nickte. Zumindest lernte der Junge schnell. Er kontrollierte seine Waffe, eine Steyr-Repetierpistole, vergewisserte sich, dass sein Schlagring griffbereit war und sprang über die Mauer. Als er auf der anderen Seite aufkam, musste er sich zusammenreißen, um nicht vor Schmerz aufzustöhnen. In seinem rechten Bein steckte seit der Schlacht von Vittorio Veneto ein Granatsplitter, der nicht entfernt werden konnte und der ihm ständig Probleme bereitete. Arthrofibrose, hatten die Ärzte diagnostiziert. Ein elegantes Wort für einen kläglichen Zustand. Emmerich massierte sein Knie, das sich durch die Vernarbung des Bindegewebes immer mehr versteifte, raffte sich hoch und stützte sich an der Mauer ab. Gut, dass er Winter zurückgelassen hatte. Niemand sollte etwas von seiner Behinderung merken, und der Kleine war schon misstrauisch geworden. Er konnte es sich nicht leisten, wegen erkannter Untauglichkeit in den Innendienst versetzt zu werden. Jetzt, da er sich um Luise und ihre Kinder kümmerte, brauchte er die Indagationszulagen. Dazu kam, dass er gerade erst 36 Jahre alt geworden war und sich beim besten Willen nicht vorstellen konnte, den Rest seiner Karriere als Amtsdiener zu verbringen. Dafür war er nicht geschaffen. Er war Polizeiagent. Er jagte Verbrecher, und zwar in natura, nicht auf dem Papier. Emmerich biss die Zähne zusammen und humpelte in den Wald. Kolja hatte zum Glück eine Lampe angezündet, von deren Schein er sich leiten lassen konnte, und Gottlob dauerte die Verfolgung nicht lange. Bereits nach wenigen Metern bewegte das Licht sich nicht mehr, und Emmerich bezog hinter einem dicken Baum Stellung. Was wollte der Schleichhändler hier nur? Es gab weit und breit keine Bunker oder Ähnliches, das als Lager hätte dienen können. Kolja begann ein Lied zu pfeifen, stellte den Sack auf den Boden und holte etwas heraus. Eine Axt. Emmerichs Magen verkrampfte sich, aber nicht aus Furcht oder Hunger, sondern weil ihm dämmerte, weswegen Kolja hergekommen war. Nicht, um seinen Geschäften nachzugehen, sondern um sich Brennholz zu beschaffen. Ich muss dazu sagen, das war damals wirklich so. Es gab eben keine Kohle, es gab kaum Möglichkeiten zu heizen, weswegen die Bewohner von Wien rausgefahren sind in den Wiener Wald und dort ganze Landstriche gerodet haben. Es gibt super schöne Bilder von damals, wo ganze Familien, also von der Oma bis zum Kleinkind, riesige Baumstämme und Reisig und alles Mögliche nach Hause tragen. Während Kolja auf eine dünne Buche einschlug, nutzte der enttäuschte Emmerich die Gelegenheit, zurückzuschleichen. »Falscher Alarm«, zischte er und schwang sein schmerzendes Bein über die Mauer. »Winter?« Der Junge stand nicht mehr dort, wo er hätte stehen sollen. »Winter!« Emmerich blieb auf der Mauerkrone sitzen und ließ seinen Blick schweifen. Er hatte gleich gewusst, dass sein neuer Assistent Ärger bedeutete. Was sollte er jetzt tun, dieser elende Debütant? Wo war er nur geblieben? Ein Aufschrei hinter ihm beantwortete die Frage. »Winter!« Emmerich sprang wieder von der Mauer, ignorierte den brennenden Schmerz, der durch seinen Körper schoss, und hinkte in die dunkle Nacht, die nur spärlich vom Mondlicht erhellt wurde. War Kolja etwa doch nicht allein hergekommen? War der unerfahrene Winter von den Schleichhändlern enttarnt und verschleppt worden? Hatte ihn ein Tier angefallen oder hatte er sich mit anderen Brennholzsammlern angelegt? Eine Unebenheit ließ Emmerich straucheln und brachte seinen Gedankenstrom zum Abreißen. Er ruderte mit den Händen durch die Luft, fand nichts, an dem er sich hätte festhalten können und fiel mit dem Gesicht voran in den kalten Matsch. Der Geruch von Erde und der metallene Geschmack von Blut in seinem Mund riefen ein Staccato von Erinnerungen in ihm hervor. Bebender Boden, donnernde Kanonen, splitternde Helme und der schrecklichste Konflikt von allen. Überlebenstrieb gegen Befehlsgewalt. Er musste sich zusammenreißen, er musste los, musste auf, musste weiter voran, niemals aufgeben, niemals kapitulieren. Er erschrak, als ihn plötzlich jemand am Arm packte und hochzog. »Verdammt, Winter!« wollte er loswettern, als er sah, um wen es sich handelte. Hielt er dich inne, als er bemerkte, dass die Hände des jungen Mannes blutverschmiert waren. »Was ist passiert?« Winter drehte sich um und zeigte in Richtung Waldrand. »Sie müssen mitkommen.« Ja, Emmerich tut das natürlich und folgt seinem Assistenten in den Wald hinein, wo sie auf einen Toten stoßen. Auf den ersten Blick sieht alles nach Selbstmord aus, also es wirkt so, als hätte der Mann, der da liegt, sich erschossen, was auf den ersten Blick eine relativ normale Situation ist, denn die Zeit damals war sehr hart. Viele Männer waren traumatisiert vom Krieg. Die Leute an sich haben ein Identitätsproblem gehabt, denn Österreich-Ungarn war ja lange, lange Zeit eine Weltmacht. Ja, wir waren wichtig. Und also nach dem Ende des Krieges, wir haben ja leider Gottes verloren, haben die Siegermächte Österreich zu diesem klitzekleinen Ministaat geschrumpft, der wir heute sind. Und es war für die Menschen ein ziemliches Problem. Die wollten nicht Teil sein eines Zwergstaates. Sie wollten weiterhin die Bürger einer Weltmacht sein. Und das alles in allem, also mit den Krankheiten und dem Hunger, der Arbeitslosigkeit, der Wohnungsnot, all diesen Dingen, die da grassiert sind in Wien, gab es auch so Selbstmordwellen, weshalb eben diese Tote auf den ersten Blick so keine große Sache zu sein scheint. Einzig Emmerich kommen einige Dinge verdächtig vor, weshalb er eben weiter ermitteln möchte. Und die nächste Stelle liest sie direkt aus dem Buch. Also es ist so, sie beschließen eben, dass sie jetzt zurück ins Kommissariat fahren, wo sie alle weiteren Schritte in die Wege leiten wollen. Treffen sie auf den Rüdiger Hörl, das ist einer von den Uniformierten. Und genau, zudem sagen sie, so, draußen im Wienerwald liegt eine Leiche, die muss in die Gerichtsmedizin. Der Wienerwald ist groß, soll ich auf gut Glück 1500 Quadratkilometer absuchen? Ostern ist erst im April. Hörl zeigte sich nicht gerade glücklich darüber, dass Emmerich ihm Arbeit brachte. Über die Breuhausbrücke, dann rechts über die Mauer zum Lainzer Tiergarten, circa 200 Meter hinein ins Unterholz. Na gäh, raunzte Hörl, ich bin doch kein Kurierdienst für Verreckte. Schon gar nicht für solche, die sich selbst ins Pendel geschmissen haben. Er hat sich erschossen, nicht erhängt, warf Winter ein. Umso schlimmer, noch mehr Sauerei. Außerdem habe ich zu tun. Hörl deutete auf eine Holzbank, auf der zwei Frauen saßen und auf den Boden starrten. Ich muss mich noch um die gnädigen Damen kümmern. Was haben sie angestellt? Winter musterte die beiden, die nobel gekleidet waren und auch gut genährt schienen. Sie sahen weder wie Taschendiebinnen noch wie Prostituierte aus. Na was wohl, ein Zubrot wollten sie sich verdienen. Heutzutage gehen nicht mehr nur die armen, ungebildeten Weiber anschaffen. Auch die Feinen müssen langsam lernen, dass das Leben kein Zuckerschlecken ist. Nicht wahr? Rief Hörl in Richtung der Frauen, die prompt erröteten und die Köpfe noch tiefer senkten. Lassen Sie sich doch laufen, schlug Emmerich vor. Ein paar Gelegenheitsprostituierte sind unsere kleinste Sorge. Das sagen Sie so, Hörl wandte sich an Winter. Wenn dir deine Eier lieb und teuer sind, dann lass dich nicht von solchen einlullen. Geh zu den Offiziellen. Die Heimlichen haben nämlich keine Amtsarztpflicht. Sich mit denen zu vergnügen, ist wie russisch Roulette spielen. Er schenkte dem jungen Mann den zufriedenen Blick eines Lehrers, der seinem Schüler eine wichtige Lektion fürs Leben mit auf den Weg gegeben hatte. Das Unbehagen der beiden Frauen war beinahe greifbar. Meine Damen, Sie können gehen. Emmerich öffnete die Tür und wandte sich an Hörl. Sie auch, und zwar in den Wienerwald. Und wenn Sie das nächste Mal mit Frauen reden, erwarte ich mir Anstand. Danke, hauchte ihm eine der beiden zu, bevor sie hinaus in die kalte Nacht verschwand. Hörl schüttelte den Kopf. Er ist der härteste Hund, den ich kenne, aber wenn es um Huren geht, ist er auf einmal ein Kavalier, zischte er Winter zu. Gewöhn dich schon mal dran. Warum ist das so? Hörl lachte laut. Niemand, durchschaut Emmerich. Daran kannst du dich gleich gewöhnen. Ja, es geht dann weiter mit den Ermittlungen und die führen Emmerich und Winter als erstes in eines der vielen, vielen Obdachlosenheime, die es damals gab in Wien. Von dort aus geht es weiter in die verruchte Chatham Bar. Für alle von Ihnen, die schon mal in Wien waren oder auch Wien-Reiseführer kennen, diese Bar gab es wirklich. Die war wirklich sehr, sehr verrucht. Es gab so Hinterzimmer, wo man gar nicht beschreiben möchte, was dort alles passiert ist. Und heute befindet sich in genau derselben Location das berühmte Café Havelka, Die Separés gibt es nicht mehr, da ist jetzt ein Abstellraum. Aber es ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Ja, die Hinweise auf einen Mord verdichten sich. Und spätestens, als eine zweite Leiche aus dem Donaukanal gefischt wird, ist klar, dass ein Mörder in der Stadt sein Unwesen treibt. Emmerich und Winter, die eigentlich für die Schleichhändler zuständig sind und nicht für die Morde, weil die sind dafür schon eine ganz eine andere Abteilung zuständig, nämlich die Eliteabteilung Leib und Leben, ermitteln auf eigene Faust. Ihr Vorgesetzter möchte ja eigentlich nicht, dass sie das tun, aber Emmerich, wenn der sich mal was in den Kopf gesetzt hat, kann ihn nicht mehr davon abhalten. Dazu kommt eben, dass er riesen Ärger dafür bekommt mit seinem Vorgesetzten, aber auch in seinem Privatleben zieht ein Sturm auf. Der Ehemann seiner Frau Luise, der eigentlich als gefallen gegolten hat, kehrt überraschend zurück. Es stellt sich heraus, dass er eigentlich nur in Kriegsgefangenschaft war und er pocht jetzt darauf, seinen alten Platz als Familienoberhaupt wieder einzunehmen. Ja, Emmerich, völlig überfordert mit der Situation, tut das, was man in so einer Situation halt macht. Er besäuft sich bis zur Bewusstlosigkeit. Ja, wacht am nächsten Tag im Krankenhaus auf, kann sich nicht mehr an die Nacht erinnern und ja, setzt damit ziemlich viele schlimme Begebenheiten in Bewegung. Und was das ist und was weiter passiert, das steht alles da drinnen. Herzlichen Dank. Genau, also falls wer Bücher signieren möchte oder kurz plaudern oder Fragen hat, ich bin gern da.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.